Ich danke dir. Ich darf euch ganz herzlich zum zweiten Teil unserer Vorstandssitzung begrüßen. Schön, dass ihr noch alle da seid. Oder sind sogar mehr wie vorher? Finde ich großartig. Wir haben heute einen Special Guest da. Ihr kennt ihn alles, unser Reinhold Deuter. Seit neuestem hat er sogar Twitter, man darf ihm folgen. Und er wird uns etwas zur AG Energie, die in der letzten Zeit dem Vernehmen nach Großartiges geleistet hat, erzählen. Reinhold, bitteschön, deine Show.
Okay, wie lange darf ich schon? Wann schlafst du ein?
6 Stunden Minimum.
Ernsthaft, so eine halbe Stunde und dann vielleicht noch Fragen. Okay.
Ja, aber du musst die Fragen auch beantworten, Herr
Geht
Max. Du musst
sogar.
auch die harten Fragen, du musst die harten Fragen auch beantworten. Wenn du jetzt die Fragen herausforderst und dann hinterher sagst, ich schmeiß dich raus per Administrator, ja, dann ist das unfair, okay? Ich höre dir eine halbe Stunde zu, aber ich hau dir ein paar knallharte Fragen rein und dann erwarte ich eine
Ja.
Antwort und möchte nicht gekickt werden, okay? Ist das fair oder was? Ist das fair oder
Einer von
nicht?
uns, ich werde dich bei Bedarf stumm stellen, wenn du dich nicht benimmst, aber das ist relativ einfach. Reinhold steht sogar oben. 10 bis 15 Minuten Vortrag, anschließend Diskussion. Also leg los. Okay, ganz schnell, kurz. Also, warum die AG Energiepolitik jetzt vorgestellt? Es ist eine der AGs bei der Piraten, die noch sehr aktiv ist. Und wir haben vor einiger Zeit ein Orangebuch Energie veröffentlicht. In diesem Orangebuch Energie haben wir die Energiepolitik analysiert, wie sie jetzt ist, und piratige Konsequenzen daraus gezogen, weil die AG Energiepolitik der Auffassung war, Energiepolitik betrifft uns alle und Energiepolitik der Bundesregierung ist quasi das muss ein Musterbeispiel für Intransparenz. Und wir wollten eben zeigen, es geht auch anders. Die Energiewende ist machbar und man muss sie nur wollen. Bei diesem Orange-Buch haben wir jetzt mehrere Teile. Zuerst haben wir die gegenwärtige Situation beschrieben, also wie viel Energie braucht man heute, wie wird die Energie heute erzeugt. Dann haben wir darauf basierend und unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung den zukünftigen Energiebedarf abgeschätzt. Im nächsten Abschnitt haben wir dann die verfügbaren Technologien bewertet. Verfügbar heißt aber jetzt wirklich nur Technologien, die marktreif sind. Also wir haben jetzt keine Science-Fiction-Technologien, so wie Kernfusion oder so weiter, berücksichtigt. Und dann haben wir unseren Ansatz einer Energieversorgung vorgestellt und erläutert. Und zwar ist der Ansatz ein dezentrales System der Energieversorgung basierend auf einer Veröffentlichung der VDE, Verband der Deutschen Elektroingenieure. Und am Schluss natürlich das Wichtigste, wir haben die politischen Forderungen der Piratenpartei zur Energiepolitik vorgestellt. Also Grundaxiom unserer piratigen Energiepolitik ist, wir wollen einen Umstieg auf erneuerbare Energien. Ganz einfach, weil die Vorräte an allen fossilen Energieträgern endlich sind. Und es wird damit auch eine große Umweltzerstörung verursacht. Vielleicht haben einige das jetzt mitgekriegt, war gerade wieder dieses Ende Gelände, Happening in Garzweiler. Wenn man da einmal das sieht, dann weiß man, was Umweltzerstörung ist. Und dann sieht man vielleicht die Geschichte mit den Windrädern etwas anders, die ja angeblich so gefährlich und so umweltzerstörend sind. Ganz wichtig ist die Abschätzung des zukünftigen Energiebedarfs. Da sind wir nämlich zu völlig anderen Ergebnissen gekommen als die Bundesregierung, die ja auch im Jahr 2050 noch keinen wirklichen Umstieg auf erneuerbare Energien plant, sondern nur eine grobe Einführung. Ungefähr 50% mehr wollen sie nicht. Und wir haben eben den Energiebedarf für das Jahr 2050 unter der Voraussetzung vollkommen regenerativer Erzeugung im Strommarkt auf 1200 Terawattstunden abgeschätzt. Das ist ungefähr doppelt so viel Strom, wie heute benötigt wird. Und im Wärmemarkt haben wir 500 Terawattstunden. Das ist weniger, als heute benötigt wird. Jetzt fragt sich vielleicht einer, ja, gibt ja noch mehr als Strom und Wärme. Was machen wir mit dem Verkehr? Da ist unser Ansatz eben im Jahr 2050, bis auf Spezialanwendungen, wird es Elektromobilität geben. Spezialanwendungen könnte zum Beispiel der Flugverkehr sein. Also Langstreckenflugzeuge. Aber auch der entsprechend notwendige Treibstoff für diese Flugzeuge wird regenerativ erzeugt. Schlagwort ist da Power to Liquid. Das ist auch eine Technologie, die heute schon existiert. Dann haben wir ein Modell der Stromerzeugung aufgestellt. Und Grundannahme war erstens, das Ganze muss verträglich sein. Sowohl verträglich für die Leute, als auch verträglich für die Umwelt. Weil wenn man zum Beispiel heute durch die Landschaft fährt, man sieht überall so komische Maisfelder. Der Mais wird aber nicht gegessen, sondern kommt in irgendwelche Biogasanlagen und erzeugt dann da Strom. Das Problem ist der sogenannte Erntefaktor. Das heißt, Erntefaktor, wie viel Energie stecke ich rein, wie viel Energie bekomme ich raus. Je nach Studie ist da immer Erntefaktor 1 umspielend. Das heißt, ich stecke eigentlich genauso viel Energie rein, wie ich dann an Strom wieder rauskomme. Also eigentlich Blödsinn. Habe aber da extreme Probleme mit Spritzmitteln, mit Düngemitteln. Die Wasserwerke werden sich dann hinterher beschweren und wir alle dürfen dann höhere Wasserpreise zum Beispiel durch die Überdüngung dieser Äcker bezahlen. Dann ein großes Problem, was wir gesehen haben, ist beim Ausbau der Windkraft. Da ist es heute leider so, dass immer mehr Windkraft verteufeln. Die Akzeptanz der Windkraft sinkt immer mehr. Auch ein Verdienst der bayerischen Landesregierung bei uns in Bayern. Und deshalb sind wir da, haben wir auch sogenannte weiche Faktoren, also Akzeptanz in der Bevölkerung bei unserem Modell der zukünftigen Stromerzeugung berücksichtigt. Und gehen deshalb davon aus, dass die meiste Energie durch PV-Anlagen erzeugt wird. Ungefähr 3/4 wird in unserem Modell durch PV-Anlagen erzeugt. Dann kommt Windkraft, einen relativ großen Anteil hat auch noch Wasserkraft. Allerdings ist bei Wasserkraft eben die Situation so, die sind schon alle ziemlich ausgebaut. Es gibt kaum noch Potenzial, in Deutschland zusätzliche Wasserkraftwerke zu errichten. So. Dann haben wir einen sogenannten zellulären Ansatz verwendet. Das heißt, ortsnahe Erzeugung und Verbrauch. Das heißt natürlich andererseits, man braucht keine großen Stromtrassen. In einem anderen Schritt haben wir nämlich auch noch dann ausgerechnet, das ist jetzt nicht im Orange-Buch, sondern ist eine spätere Aktion gewesen. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus mit dem Bedarf an Stromtrassen? Ein Mitglied der AG Energiepolitik hat nämlich die Daten der Bundesnetzagentur erhalten, die eigentlich vertraulich sind, aber wenn man entsprechend Bedürfnis und Know-how nachweist, dann kann man die kriegen. Und der hat sie bekommen und hat dann nachgerechnet. Und dieses ganze Märchen, dass in Bayern anno 22 dann, wenn das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet wird, die Lichter ausgehen, Das ist wirklich reine Märchengeschichte, weil die Bundesnetzagentur in, man nennt, die sagen da immer Szenariorahmen dafür, im Szenariorahmen 25, für 2025 davon ausgeht, dass in Bayern drei große Kraftwerke sogar stillstehen. Sagen, insgesamt diese drei Kraftwerke haben eine Kapazität, Erzeugungskapazität von zwei laufenden Kernkraftwerken und trotz alledem herrscht in Bayern kein Strommangel, auch wenn die HGÜ-Trassen nicht gebaut werden. Was wir allerdings dann brauchen, wenn wir mit PV und Windkraft arbeiten, sind Stromspeicher. Weil jeder, wenn jetzt raussieht, oh, es scheint im Moment keine Sonne, aber jeder von uns braucht jetzt gerade Strom, sonst könnte man nicht mampeln. Und da haben wir uns ein Konzept der dezentralen Speicherung überlegt, mit Kleinspeichern quasi im Haushalt, dann mittelgroßen Speichern in den einzelnen Ortsnetzen und dann auf höherer Spannungsebene auch noch Großspeicher. Und für die jeweiligen Anlagentypen sind auch unterschiedliche Technologien zu verwenden. Heute, wenn man über Speicher spricht, ja, entweder der Akku, der jetzt viel leistet, oder man spricht von diesen großen Pumpspeicherkraftwerken, wo du heute kaum mehr neue bauen kannst, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung halt nicht gegeben ist. Andere Möglichkeit der Speicherung werden in der breiten Diskussion kaum zu Wort kommen. Es gibt aber auch hier jetzt gerade bei mittelgroßen Speichern, also eine inzwischen etablierte Technologie, die sogar in Deutschland im Moment sehr in Jena sehr stark weiterentwickelt wird. Das sind sogenannte Redox-Flow-Speicher. Und dann haben wir natürlich noch ein riesiges Speichersystem, das heute schon rumsteht, das in jede Stadt führt, das aber eigentlich bei der Stromversorgung heute nicht berücksichtigt wird. Es ist nämlich unser Gasnetz. Man kann nämlich, erinnert euch vielleicht noch an euren Physikunterricht, mittels Strom sehr leicht Wasser aufspalten. Und wenn man dann hat man Wasserstoff. Gut, man kann Wasserstoff jetzt nicht unbegrenzt ins Gasnetz einspeichern, weil sonst gehen da einfach die Dichtungen in den Kompressorstationen kaputt. Aber man kann diesen Wasserstoff zu Methan umwandeln und dann hat man Methan, das man ganz problemlos ins existierende Gasnetz einspeisen kann und auch hier den Wärmemarkt bedienen kann durch erneuerbare Energien. Das heißt, man bräuchte im Endeffekt dann auch keine Importgase mehr. Und wenn wir dann jetzt, sagen wir, jetzt bräuchten, sind die Batterien im Haus leer, ja, dann nimmt man, läuft halt dann einfach eine kleine Gasturbine an und erzeugt den Strom, der benötigt wird. So, jetzt habe ich mal, ja, kommen wir noch zu den politischen Forderungen, bevor die Viertelstunde um ist. Also, erste große Forderung ist ein vollständiger Ersatz der fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energien. Zweites, ein Moratorium für den Netzausbau in Deutschland. Dann wollen wir eine Netzmaut für den Stromhandel. Das ist nämlich auch so eine perverse Geschichte. Du kannst heute als Firma, zum Beispiel in Ungarn, dir einen Strom in Schleswig-Holstein von einem Windradl kaufen oder von einem Windpark. Der ganze Transport ist für dich als Käufer dieses Stroms kostenlos. Deshalb eine Netzmaut, die entfernungsabhängig ist, damit eben lokale Produktion sich mehr rentiert als dieser große internationale Stromhandel. Weil der Ausbau des Übertragungsnetzes ist ja nicht kostenlos. Wenn man denkt, allein für diese HGÜ-Trassen Leitungen, die jetzt gebaut werden sollen, gehen die Kostenschätzungen bis in eine Höhe von 50 Milliarden Euro. Und diese 50 Milliarden Euro dürfen wir als kleine Stromkunden nämlich bezahlen. Große Stromverbraucher brauchen da nämlich nichts zahlen. Die sind nämlich von diesen Sachen befreit. Dann eine wichtige Forderung ist auch noch eine Neufassung des Paragraph 12 Energiewirtschaftsgesetz. Wird noch keiner gehört haben. Aber das ist eigentlich der Paragraph, der die Transparenz in der Energieversorgung verhindert. Und schließlich noch eine Forderung aus dem Umweltschutz. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal was von der Aarhus-Konvention gehört hat. Das ist eine UN-Konvention zur Bürgerbeteiligung bei umweltrelevanten Projekten. Die hat Deutschland zwar unterschrieben, aber noch nicht wirklich umgesetzt. Und dieses ganze Orange-Buch ist natürlich voll piratig. Es kann sich jeder anschauen. Schaut einfach auf der Seite energiepolitikpiratenpartei.de. Da ist und sucht dann nach Orange-Buch. Dann findet ihr es und könnt es euch runterladen. Ist ein PDF. Müsst euch allerdings ein bisschen Zeit nehmen. Das hat sich nämlich im Umfang ziemlich intensiv entwickelt. Als wir angefangen haben, damit haben wir gemeint, ja, so 30, 40 Seiten. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 170 Seiten gelandet. Okay, gibt es jetzt Fragen?
Ich danke dir erstmal, Reinhold, für deinen Vortrag. War sehr ausführlich. Und ja, wer möchte fragen?
Ja, gehört dem Volk das Durchleitungsnetz? Hat das Volk die Macht, illegalen Stromhandel zu begrenzen und zu bekämpfen, so wie andere illegale Trafficking sozusagen? Also sollte es klar sein, sollte das Grundverständnis darin bestehen, dass wir guten Strom brauchen, natürlichen, regenerativen Strom brauchen und wir wollen uns keinen scheiß Atomstrom aufdrücken lassen oder gefälschten Atomstrom, der falsch gelabelt ist, hier unterjubeln lassen, sondern wir brauchen echten, regulären, regenerativen Strom und wir lassen uns nicht verarschen von illegalen Banden und so weiter. Müssen wir diese Art von Strombanditen bekämpfen und sagen klipp und klar, wir prüfen das. Ansonsten verkauft den Strom an sonst wen, aber nicht an uns.
Also erstens, das gesamte Übertragungsnetz und auch große Teile des Verteilnetzes sind in der Hand von Firmen. Also für das Übertragungsnetz gibt es genau vier Firmen, die das besitzen. Bei Verteilnetzen, also den Ortsnetzen und so weiter, gibt es inzwischen einige Kommunen, die ihr Stromnetz rekommunalisiert haben. Aber die Mehrzahl der Kommunen hat es eben noch nicht gemacht. Sie scheut diesen Schritt und macht lieber nichts, kassiert dafür aber dann
Weswegen?
so
Weswegen?
genau. Darf ich auch
Politische
ausreden?
Feigheit?
Nee, für die Gemeinden ist es oft einfacher, gerade für die Kleinen, die kriegen dann nämlich von den Stromversorgern sogenannte Konzessionsabgaben und brauchen sich um nichts kümmern. Und gerade kleinere Gemeinden haben einfach Angst davor und auch nicht das Know-how, das Stromnetz selbst zu betreiben. Und bezüglich Atomstrom und so weiter gibt ja auch so schöne Geschichten. Ja, 100% erneuerbare Energie kannst kaufen bei bestimmten Anbietern. Du kannst im Endeffekt nicht bestimmen, wo der Strom, den du aus der Steckdose kriegst, rauskommt. Das ist nämlich ganz einfache Physik. Einfach als Beispiel. Nein, lass mich ausreden. Es ist einfache Physik. Wenn jetzt zum Beispiel ich habe eine PV-Anlage auf meinem Dach, mein Nachbar nicht. Es ist jetzt Mittag. Der Nachbar schaltet jetzt sein Herd an, weil er Mittagessen kochen will. Dann kriegt er den Strom aus meiner PV-Anlage, weil einfach Strom funktioniert irgendwie mit Widerstand und da ist der Widerstand von mir zum Nachbarhaus am geringsten und dann kommt der Strom nicht irgendwie aus Norddeutschland. Okay?
Also ich will darauf hinaus, welche Schutzmechanismen gibt es, ja, dass sich wohlmeinende, sozusagen regenerativ denkende Leute vor betrügerischem Strom schützen können. Ja, ich meine, da muss ja sozusagen eine Ermächtigung da sein. So, also wir wollen keiner, wenn wir sagen, sagen wir mal angenommen, es gibt ein, schon angenommen, wir machen tatsächlich eine Volksabstimmung, kein Atomstrom, Punkt. Nicht mal Atomstrom aus Deutschland, Punkt. Ja, so, da muss das durchgesetzt werden und wir wollen auch keinen umgelabelten Ukraine-Atomstrom haben oder aus Frankreich oder Belgien.
Also
Wie
dort,
setzt man das um?
ja, also es ist jetzt einmal so, Deutschland bezeichnet sich ja immer als Exportweltmeister. Das ist auch bei Strom so. Im Jahr 2016 habe ich jetzt nicht im Kopf, aber im Jahr 2015 hat Deutschland durch Stromexporte, also die deutschen Energiekonzerne, durch Stromexporte über 2 Milliarden Euro verdient. Also die Behauptung, dass Deutschland Strom ins Ausland verschenkt, erneuerbaren Strom, und dann teuer wieder einkauft, das ist auch ein Märchen, das nicht der Realität entspricht. Es gibt hier auch wirklich offizielle Zahlen, und zwar nennt sich diese Vereinigung ENTSO-E, European Network Transmission. Also es ist ein Zusammenschluss der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, und die Übertragungsnetzbetreiber wissen ja, was über ihre Netze läuft. Das sind eigentlich die einzigen, die das wirklich wissen, weil die rechnen da nämlich auch gegeneinander ab. Also es ist ein Märchen, dass wir immer Strom ins Ausland verschenken und dann teuer wieder einkaufen.
Nein, ich will auf politischen Stromprotektionismus hinaus. Also genauso wie Donald Trump sagt, das Problem mit Mexiko und so weiter, ja, müssen doch die umweltbewussten Europäer sagen, wir wollen keinen umweltschädlich erzeugten Strom haben, weil das schädigt die gesamte Kostenstruktur, das schädigt die gesamte Zulieferstruktur und so weiter. Das ist extrem schädlich. Wir wollen den hochqualitativen Strom, der verträglich ist mit unserem Kontinent und wir wollen nicht diesen giftigen Billigscheiß importieren und dafür brauchen wir einen Schutzmechanismus, wir brauchen Protektionismus, wir brauchen Stromprotektionismus, so wie Donald Trump das ja auch haben will.
Wortmeldung. Also ich denke,
Ja, bitte Martin.
das Ganze ist überhaupt erst dann möglich, wenn wir den kleinen Stromatömchen, die da bei uns ins Haus kommen und bei uns Licht oder warm machen, einen Ausweis geben. Genauso wie deinen Mexikanern, die eben der amerikanisch-mexikanischen Grenze über eben jene wollen. Den Atom siehst du aber mal leider nicht an. Beziehungsweise den Elektronen, wo die erzeugt wurden. Das heißt, wir können das, was du jetzt hier darstellst, weder politisch fordern. Praktisch, physikalisch können wir das Ganze nur durchführen, indem wir tatsächlich die Kraftwerke, negativ bezeichnest, abkoppeln. Was Protektionismus bedeutet, das sehen wir gerade ganz gut in dem schon von dir zitierten Vereinigten Staaten. Inwieweit wir das wollen und inwieweit das in unseren Augen sinnvoll ist, lasse ich jetzt einfach mal da hinten angestellt. Ansonsten ist deiner Idee schlicht und einfach die Physik außen vor und die können wir auch als Piraten, fürchte ich, nicht beeinflussen.
Ich verlange Stromqualität. Ich verlange die sozusagen. Ich verlange, dass der Strom regenerativ ist. Mindestens sagen wir so grüner Strom, mindestens eine 50% Grünquote bei Strom. Und wir müssen uns dagegen wehren, dass falsch gelabelter Strom hier unter falschem Label verkauft werden, so wie gefälschte Medikamente aus China.
Also nochmal, es ist einfache Physik im Stromnetz. Du siehst den einzelnen Elektron nicht an, woher es wirklich kommt. Und das, was dir vorschwebt, wäre nur dann möglich, wenn wir wirklich die Kernkraftwerke jetzt vom Netz nehmen in Deutschland, was ja 2022 erfolgen soll, und wenn wir uns völlig vom Ausland abkoppeln. Dann könnte man sagen, okay, wenn Deutschland 100% Erneuerbare erzeugt, dann haben wir 100% erneuerbaren Strom auch im Netz. Aber solange wir im Netz mit anderen Ländern verbunden sind, sagt einfach oder macht einfach die Physik das, was die Physik will. Und da kann man noch so viel politische Forderungen stellen. Es nützt nichts. Es ist teilweise auch so, wenn du hier die sogenannten Netzentgelte auf deiner Stromrechnung bezahlst, es wird immer so getan, als ob du das komplette Netz mit benötigst. Aber wie ich vorher schon bei dem Beispiel angeführt habe, PV-Anlage, Nachbar braucht den Strom, wird nur das Ortsnetz belastet, alles andere nicht. Aber das hier sind Sachen, das sind Physik, da kann man politisch mit den sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Physik ist Physik, Punkt.
Reinhold, ich musste da klipp und klar widersprechen. Erstmal bin ich selber Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, um das nur klarzustellen, okay? Also du willst ja nicht mit einem Vollidioten, okay? So, und du brauchst auch nur
mehr... Theater noch mitmachen mit dem?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, ich frage einfach mal, ob jemand anders eine Frage hat, weil es so wirklich sinnvoll erscheint mir die Diskussion gerade nicht.
Ich hätte noch eine Frage. Ich habe das auch schon im Chat geschrieben, aber das ist wohl übersehen worden, egal. Reinhold, und zwar zwei Fragen hätte ich sogar. Diese Akkus, die man dann im eigenen Haushalt hat, wenn man eine PV-Anlage hat, die sind ja eigentlich weitgehend aus Blei.
Gibt's nein.
Nicht?
Okay. Nein.
Das ist jetzt die eine Frage.
So ganz einfach. Nur die halbe Wahrheit. Die Bleiakkus sind ursprünglich, die kennst du aus deinem Auto, waren das Mittel der Wahl. Inzwischen werden aber im Hausbereich Bleiakkus eigentlich nicht mehr verwendet, weil die Lebensdauer zu gering ist und weil sie einfach schlichtweg auch zu schwer sind. Okay, aber Hauptakku. Und drittens, inzwischen sind sie auch viel teurer als die Akkus, die heute verbaut werden, also auf Lithium-Basis.
Okay, das war der eine Teil von der Frage. Der zweite war, weil diese Akkuspeicher, die man sich so kauft, die kosten ja auch eine Menge. Ist da mal geplant, dass die gefördert werden, dass man da einen Zuschuss bekommt?
Diese Forderung habe ich unterschlagen. Das ist, fordern wir von der AG Energiepolitik in unserem Orange-Buch auch. Es ist quasi das Pendant zum Erneuerbaren Energiegesetz, ein Speicherförderungsgesetz. Wobei, wenn man sich die Preisentwicklung gerade im Kleinspeicherbereich ansieht, die ist dermaßen rapide erfallend, dass vielleicht in 2 Jahren gar kein Förderungsgesetz mehr brauchst, weil die Preise sowieso schon im Boden sind. Kurz am Boden sein. Also du kannst jetzt zum Beispiel vor einem Jahr, wenn du für eine Kilowattstunde Speicher 1200 Euro zahlt hast, hast gut abgeschnitten. Inzwischen bist du bei 600 dabei.
Also okay, und wenn jetzt zur, ich glaube, 5 Kilowatt sowas, sind die kleineren Anlagen, 5 Kilowatt Peak, wenn man die jetzt einspeichert, wenn man meinetwegen die erzeugt dann am Tag, wenn so tolles Wetter ist im April, Mai, wo eigentlich der beste Ertrag ist, da kann man ja die ganzen 5 Kilowatt einspeichern und die quasi über Nacht verbrauchen.
Richtig.
Ja, genau. Oder sein Auto aufladen. Das
so oder du tankst dein Auto auf.
Das wäre natürlich ideal.
Mhm, ja. Und dann hast Stromkosten bei deinem Elektroauto vor null. Gut, du musst natürlich die Abzinsung von der PV-Anlage mit einberechnen, aber wirtschaftlich, also jetzt rein Wirtschaftsberechnungen ging er heute davon aus, dass du in 8 bis 9 Jahren nackte PV-Anlage für den Eigenverbrauch sich rentiert. Wenn du Speicher mit dabei hast, dann je nachdem, also gibt kein allgemein sagen, aber so hast du ungefähr 1 bis 2 Jahre länger, bis du rein wirtschaftlich betrachtet auf der positiven Seite bist.
Ja, ich mache es jetzt generell schon so, wenn die Sonne scheint, Mittag oder Nachmittag, wenn, sofern ich zu Hause bin und nicht in der Arbeit, dass ich die Waschmaschine und Geschirrspüler und alles einschalte, was halt der Reihe nach natürlich. Und da steigt dann natürlich der Eigenverbrauch enorm. Das merkt man dann schon.
Das ist klar. Also du hast eine Anlage ohne Speicher.
Dolle. Genau. Aber meine ist jetzt schon, die ist, die ist im Betrieb übrigens, das konnte man so gut merken, am 11.11.2011 heißt die wäre 36
okay. Jahre. Da für diese Anlage, ist jetzt klingt jetzt böse, aber es ist leider so, wird sich höchstwahrscheinlich Speicher nicht rentieren, weil du kriegst dann noch ein bisschen mehr Einspeisevergütung, als heute üblich ist.
Ja, genau, ich krieg noch ein bisschen mehr.
Genau. Ja. Genau, ich sage jetzt nicht, die Audio warst du selber, Tolle.
Genau.
Reinhold, das war gleich eine Frage. Wie hat man es denn mit der Einspeisevergütung?
Was meinst du, wie hat man es mit der Einspeisevergütung?
Ja, die ist einmal gefördert worden. Die Förderung ist ziemlich weggebrochen oder ganz aufgehört, das weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall nicht mehr so rentabel wie früher, was einige Projekte wieder gestoppt hat, beziehungsweise unrentabel gemacht hat. Was haben wir da eine Position dazu?
Also unsere Position dazu ist eigentlich ganz einfach. Heute brauchst du eigentlich keine Förderung mehr, also sprich die EEG-Förderung. Es gibt ja zum Beispiel schon jetzt bei mir in der Nachbarschaft, Pfaffenhofen ist nicht weit weg, da baut die Bürgerenergiegenossenschaft 3 Windradl jetzt neu. Und die baut die völlig ohne einen Cent EEG.
Und wir halten es auch nicht für sinnvoll, das irgendwie weiter anzuschieben und zu pushen, so mit Startfinanzierung oder so.
Nee, also weil es ist heute definitiv so, dass erneuerbare Energien konkurrenzfähig sind. Und wenn es nicht so blöde... Moment, ich habe nein, soll ich morgen anrufen? Ja, Wahlkampf ist auch um halb zehn noch angesagt, aber der kann mich morgen anrufen. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Ah ja, genau, PV-Anlagen, die werden nämlich, sind in Europa künstlich verteuert. Ich muss sagen, hat die Firma eine vor kurzem pleite gegangenen deutscher PV-Anlagenhersteller sehr gute Lobbyarbeit betrieben. Und momentan sieht es so aus, dass bei uns die Preise für PV-Anlagen, die Module, ungefähr ein Drittel teurer sind als auf dem freien Weltmarkt. Und da merkt man dann auch wieder ganz schön, dieses ganze Geschwätz von Freihandel und so weiter bringt man nur vor, wenn es einem selber nützt. Wenn dann irgendwelche Firmen gute Lobbykontakte haben, dann Freihandel brauche ich nicht. War jetzt ein politisches Statement von mir.
Wir haben es bemerkt. Ja, gibt es noch weitere Fragen an Reinhold? Es sieht so aus, als wärst. Reinhold, sieht so aus, als hättest du umfassendst informiert. Ich sehe niemanden, der noch eine Frage hätte. Oder täusche ich mich?
Also dann mache ich nochmal Reklametrommel. Wer wirklich Zeit hat und Lust hat, auch vielleicht erst nach dem Wahlkampf, schaut euch das Ding, das Orange-Buch Energie an. Kann sich jeder bei die Energie. energiepolitik.piratenpartei.de runterladen. Kostet ja den Strom, den man fürs Runterladen braucht, mehr nicht.
Ja, danke dir, Reinhold. Dann würde ich sagen, nachdem keine Fragen mehr sind, gehen wir doch weiter. Die Berichte aus den Bezirken kürze ich heute mal ganz dramatisch ab. Das sind alle im Wahlkampf. Ich sehe bei Mittelfranken ganz, ganz viele Unverstände. Und ich frage einfach mal, sind Bezirke anwesend, die Dinge erzählen möchten? Bei Mittelfranken habe ich so einen Verdacht. Ich höre nichts. Niemand, der was erzählen möchte? Gut, dann bleibe ich dabei. Oberbayern plakatiert fleißig, Schwaben tut Dinge und bereitet die Abitur vor und Mittelfranken gibt es ganz, ganz viele Infostände. Und ganz Bayern ist im Wahlkampfmodus. Mandatsträger habe ich keine anwesend gesehen, was ich bedauerlich finde. Dann haben wir Berichte der bayerischen Kandidaten. Kat hat was reingeschrieben. Haben wir weiteres? Auch die Kandidaten treiben sich im Wahlkampf rum und nicht auf der Laufersitzung. Die jungen Piraten sind noch in der Sommerpause und kommen wir zu den Berichten der Beauftragten. Bei IT steht was drin. Möchte da jemand was erzählen?
Ja, ich habe einfach kurz was reingeschrieben, was Stefan und ich so besprochen haben. Also wir hatten ja eigentlich fürs letzte Wochenende ein IT-Treffen angesetzt gehabt. Ist leider ausgefallen, weil Stefan arbeiten musste und Django, glaube ich, und so weiter auch noch nicht da waren. Also es hätte für zwei, drei Leute einfach keinen Sinn gemacht. Da haben wir es quasi kurzfristig verschoben und wir suchen einfach einen neuen Termin im Herbst. Ja, dann gibt es wohl, da weiß ich aber selber gar nichts Genaueres drüber, derzeit irgendwelche Problemchen mit irgendwelchen WordPress-Plugins. Da ist aber unser Thomas aus der IT schon dran und kümmert sich. Muss jetzt selber erstmal Tickets nachlesen, um was es da genau geht, aber ihr werdet es merken, wenn irgendwas ausfällt. Ja, und letztes Wochenende, oder ist schon 2 Wochen her, hat Stefan, Wigbold und Jarvis auf neue Server migriert, sprich, der hat den ganzen Haufen Batzen Arbeit gehabt und ja, nochmal danke, dass er sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat und ja, das war's von uns. Also das heißt, ich möchte in Lawful dann gerne mal kurz nicht öffentlich sprechen, so als kleine Anmerkung.
Komm, das stimmt. Okay. Ich danke auf jeden Fall euch und auch dir, wie immer fleißigste Arbeit. Haben wir weitere Beauftragte, die Dinge erzählen möchten? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Reinhold war ja schon fleißig, der braucht heute nichts mehr vortragen. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und die rege Teilnahme. Martin, wolltest du was sagen?
Ja, ich wurde vorhin gebeten, doch mal die Sendezeiten unseres Videospots rauszusuchen. Ich habe die jetzt in unser Protokollpad in den Zeilen 72 und 73 reingetan. Vielleicht dazu sagen, dass in genau einer halben Stunde im ARD der läuft, 22:08 Uhr. Und dann erst wieder am 14.09. Also machen wir es kurz, dann können wir alle gucken.
Okay, ich danke dir, Martin. Ihr habt es gehört. Im Protokoll nebenan steht es auch drin. Und ich danke euch nochmal für die heutige Teilnahme. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ganz besonderer Dank an Reinhold. Und ja, der Lafo zieht sich dann bitte nochmal kurz in den nicht öffentlichen Teil zurück. Dann bis in 2 Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich freue mich auf euch. Die Aufnahmen werden an dieser Stelle bitte beendet.